So, da schade, habe ich nicht können zulassen, was da gesagt worden ist. Ich kann ja nur vermuten, was er vielleicht austauscht haben. Wenn das in euer Sinn wäre, wir würden uns vielleicht vor manchem nicht so erschüttern, was uns sonst gerne erschüttert. Da und dort vielleicht eine Kritik, dass nicht alle immer alles so toll finden, was wir sagen und machen. Aber vielleicht auch könnten wir uns viel ehrlicher öffnen dem, wo wir tatsächlich eine Veränderung braucht in unserem Leben. Also wir könnten auch besser bejahen, doch, das ist wirklich ein Bereich, das ist gut, wenn du dort hinschaust, aber jetzt ist nicht deine ganze Identität in Frage gestellt, sondern einfach der Punkt, was darum geht, ehrlich zu sagen, ja, da brauche ich Hilfe, da komme ich alleine klar. Es hat die wahrscheinlich ganz viele Auswirkungen auf unser Leben. Warum betone ich das? Ich betone es darum, weil das Anliegen, sich selber zu führen, fängt nie mit uns an. Ich halte es für sinnlos, über das Thema, und wir kommen dann schon noch darauf, sich selber zu führen, zu reden, wenn man nicht zuerst versteht, dass wir gesegnete, geschaffene, von Gott geführte, von Gott geliebte Menschen sind. Denn man kann niemanden aus der Reserve locken, der keine Reserve hat. Sehr oft leben wir aber so, verstehen sogar Gott so, er lockt uns aus der Reserve, er will etwas von uns und nachher bekommen wir dann vielleicht etwas. Nein, das ist nicht Evangelium, das ist Religion. Evangelium heisst, Gott gibt dir, Gott tut, Gott spricht dir zu und er schafft eine Reserve und dann kann er dich dann auch aus dieser Reserve locken, weil du eine hast. So, das ist der erste Grund. Der zweite Grund, warum dass wir das betonen, weil es in den letzten Jahrzehnten vor allem in Europa und in Amerika, unter Christen vor allem eine Theologie von der Selbstabwertung vorgeherrscht hat. Gleichzeitig interessanterweise eine Selbsterhöhung, aber gerade in christlichen Kreisen sehr oft eine Selbstabwertung. Eine Theologie, die im Blick auf einen Menschen vor allem betont hat, dass er schlecht ist. Dass er sündig ist, dass er schuldig ist, zu nichts Gutem fähig und unrein. Und wir finden ja dazu auch Aussagen von der Bibel, tatsächlich. Wir finden sie zu allem, auch zu dem. Und ich sage nicht einmal, die sind falsch, wer wäre ich, um das zu sagen. Aber man kann das manchmal so penetrant betonen, dass man meint, der Mensch ist vor allem eins, nicht zu brauchen. Zu nichts Gutem fähig und sündig. Und wir Männer, vielleicht besonders, weil wir sind ja die sexgesteuerten Wesen, oder? Und wenn dann das erwacht bei uns als kleines Kind, der Trieb, der Wunsch nach einer Frau, wo du dann sowieso erst viel, viel Jahre später darfst du überhaupt noch richtig anschauen und anlängen, dann verstärkt das Gefühl, dass da so viel Schlechtes in uns ist. Und Unreins. Und viele Männer leben mit dem ständigen Gefühl von der Sündhaftigkeit und vom Versagen. Und Theologie, eine einseitige Theologie, hat das wunderbar genährt. Eine sündenfixierte Theologie hat die Verunsicherung in uns noch verstärkt. Das Erste, was die Bibel über einen Menschen sagt, ist nicht, dass er ein Sünder ist, sondern dass er geschaffen ist, dass er gewollt ist, dass er gesegnet ist. Das ist das Erste, was die Bibel über einen Menschen sagt. Wir meinen aber, wir müssen den Menschen zuerst sagen, was für unmögliche Wesen das sie sind. Ich vergleiche das manchmal mit einer Goldstatue. Stellt euch eine Goldstatue vor, der Mensch, wie er Gott geschaffen hat. Und dann hat etwas die Goldstatue zerstört. Die Sünde. Was dann zurückbleibt, ist immer noch Gold. Eine zerstörte Statue, wo nicht viel mehr als Staub zurückbleibt, ist immer noch Gold. Es ist nicht mehr Statue, aber es ist immer noch Gold. Es ist immer noch von Gott gewollt, gesehen, gesegnet, geliebt. Und weil das so ist, setzt Gott alles daran, dass daraus wieder eine Statue wird. weil er das Gold liebt wie am ersten Tag. Darum. Auch darum ist es wichtig, das immer wieder zu hören, nicht mit dem falschen Thema anzufangen, wenn wir über einen Menschen reden und über uns selber. Und das heisst, wie es der Chesterton, englischer Philosoph, Christ, gesagt hat, alle Männer, er sagt das sogar sehr pauschal, alle Männer leiden unter demselben Dilemma, sie haben vergessen, wer sie sind. Sie haben vergessen, wer sie sind. Geschaffen, gesegnet, geliebt, in allererster Linie. Und diese Vergewisserung, ich glaube, die brauchen wir einfach immer wieder, die braucht jeder von uns. Und der beste Beweis dafür ist ja der, dass wir Männer manchmal die wertvollste Kraft von unserem Leben damit verbrauchen, etwas zu tun, was uns die Vergewisserung gibt durch andere Menschen. Es ist okay, du darfst dabei sein. Und wir holen uns das durch unsere Leistung, durch unsere, indem wir uns verausgaben, beruflich und sportlich, um irgendwo herzugehören. Doch du bist gut. Es ist okay, dass es dich gibt. Du darfst dazugehören. Du hast es drauf, du bist ein Kerl. Vieles von dem, was erwachsene Männer, auch Christen, heute tun, ist nichts anderes als der verzweifelte Versuch von irgendjemandem, den Zuspruch zu hören. Es ist gut. Du gehörst dazu. Und da ist der, der uns den Zuspruch schon lange gegeben hat und uns immer wieder gibt, der Gott vom Himmel und von der Erde, der König, der Vater von allen Vätern. Er zieht uns an die Brust und sagt, du bist von mir geschaffen. Ich habe dich wollen. Du bist von mir gesegnet. Du bist mein geliebter Sohn. Es ist so wichtig, dass das bei uns ankommt. Und es ist so wichtig, dass wir sollen unseren Kind immer wieder nicht nur sagen, sondern dass wir es ihnen gegenüber verkörpern. Denn es nützt eigentlich gar nichts. Ich sage nicht nichts, aber nicht so viel, wenn du das deinem Kind sagst, aber du verkörperst es selber gar nicht. In deinem ganz unbewussten Verhalten deinem Kind gegenüber. Man weiss das aus der Erziehungsforschung. Kinder werden nicht von dem geprägt, was sie hören, sondern von dem, was sie sehen und was sie spüren. Was ist die Botschaft hinter deinen Worten? Und wenn das ein anderer ist als das, was sie hören, dann glauben sie gar nicht so sehr dem, was sie hören, sondern dem, was sie erleben. Aber eben, das ist manchmal unsere Not. Wir haben es selber nicht gehört. Oder wir haben es gehört, aber eigentlich etwas ganz anderes gesehen. Und darum glauben wir auch das andere. Und darum brauchen wir sie als Väter, ganz besonders, um unseren Kindern etwas zu geben, was wir vielleicht uns auch nicht gegeben haben, ist es so wichtig, dass es Gott uns heute geben kann. Und kann ja unser Leben nie sprechen, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass das Kind das merkt. Der steht wirklich zu mir. Und das testen ja Kinder auf. Meine Frau gibt es Teenager. Das ist eigentlich nur, um die Eltern auf eine Probe zu stellen. Das ist die von Gott gesegnete Erprobung der Väter und Mütter. Habt ihr eure Kinder immer noch gern, egal was sie machen? Teenagerzeit ist nicht für die Kinder, die ist für die Eltern. Sage ich jetzt einmal ein bisschen hansärmlich. Denn dort wird genau das getestet. Wie steht es um deine Liebe, wenn ich seich mache? Und genau das Gegenteil von dem, was ich weiss, dass du eigentlich willst, dass ich es mache. Liebst du mich denn immer noch? Bin ich noch willkommen bei dir? Das ist der Test. Ja, das ist der Zuspruch von Gott und es ist so wichtig, dass wir ihn hören. Wir könnten das ja auch hier so ein bisschen anders noch darstellen. Wir sind ja unter uns, da darf es ein bisschen eckig sein. Von Gott geschaffen. Von Gott gesegnet. Und dann kommt noch das Neue Testament und tut es wie noch oben drauf setzen und sagt, von Gott geliebt. Und wir sind es, sagt der Johannes. Und wir sind es. Nochmal als Bestätigung. So, und auf dem Boden baut das, was nachher die Bibel sagt, im Schöpfungsbericht, was gerade nachher kommt, auf dem baut es auf. Und es leitet aus dem Vorschuss etwas ab, nämlich vier Fähigkeiten, vier ganz wichtige Fähigkeiten, die Gott dir und mir und jedem Mensch gibt. Und über die wollen wir auch noch reden, bevor es dann etwas zu Mittag gibt. Wir müssen noch etwas tun dafür, nämlich das Verstehen, was Gott im Mensch für vier grossartige Fähigkeiten gibt. Schaut in den Text hinein, gerade nach dem, was wir schon vorher gelesen haben. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Übrigens, das müssen wir da eigentlich noch dazu tun. Ihm ähnlich, oder? Ist der Mensch? Genau. Und dann geht es da weiter. Und sie sollen herrschen. Jetzt kommt der erste Auftrag. Aber merkt ihr, der Auftrag kommt nicht zuerst. Zuerst kommt, was Gott gut tut. Zuerst kommt, was Gott gibt, was Gott investiert. Und dann kommt das Mandat. Sie sollen herrschen. Ja, ist Heiko das Wort da hinschreiben, ich weiß es. Aber es steht da. Sie sollen herrschen über die ganze Erde und alle Tiere und die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen nochmal als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und herrscht über die Fische des Meeres und die Tiere. Mir kommt etwas interessant an. Merkt ihr, dass das Herrschen gerade sofort kommt nach der Betonung, wir sind ihm ähnlich. Das heisst nichts anderes als, warum soll der Mensch herrschen? Weil er in seinem Herrschen Gott ähnlich ist. Gott ist der Herr. Der Mensch ist sein Geschöpf. Der Mensch soll tun, was Gott tut, herrschen. Was ist herrschen? Herrschen ist zum einen Gottes Wesen verkörpern, Gottes Herr sein verkörpern auf dieser Welt. Und herrschen ist auch definiert, was für eine Art von Herrschen das gemeint ist. Oder wenn wir die Schöpfungsgeschichte, wir machen das nicht, aber wenn wir es von Anfang an durchlesen, dann würden wir lesen, Gott hat Licht vorgekommen, er hat Erde erschaffen, er hat Pflanzen erschaffen und Tiere. Und das heisst ja, jedes Mal nach jedem Tag, wenn der Schöpfungstag abgeschlossen ist, heisst es jedes Mal, und siehe, es war sehr gut. Also wie herrscht Gott? Gott herrscht immer so, dass Gutes entsteht. Sein Herrschen bringt etwas hervor und die Qualität von dem dient immer im Leben. Herrschen ist göttlich. Herrschen heisst Leben ermöglichen, Gutes ermöglichen. Es hat immer das Prädikat sehr gut. Wenn also Gott im Mensch sagt, sie sollen herrschen, dann heisst das nicht, so und jetzt unterdrücken die Schöpfung, jetzt gehen einander aufs Dach und roten die Welt und ihre Ressourcen aus, verbrauchen das Zeug, denn das geht sowieso am Ende alles kaputt. Herrschen ist Leben geben. So wie Gott. Ihm ähnlich. Unser Herrschen ist nicht das Unterdrücken, es ist nicht das Manipulieren, auch nicht in der Familie. Es ist nicht das Ausnützen. Es hilft, dass Leben kann entstehen. Es hilft, Leben kultivieren. Und damit repräsentieren wir Gott auf dieser Welt. Wenn man uns sieht, dann sollen unsere Mitmenschen etwas von Gott selber sehen. Wir sind sein Bild. Er ist der Herr und wir sind jetzt nicht einfach Würmli und nichts nutzen, sondern wir sollen herrschen. Wir sollen herrschen. Im alten Orient haben die Könige, wenn sie ein anderes Land erobert haben und wenn sie die Menschen dort unterjocht haben, haben die Könige und die Herrscher ein Standbild von sich ins neu eroberte Gebiet aufgestellt, sodass jeder, der daran vorbeiläuft, weiß, wer da der Chef ist. Also, dass du sie auch nicht vergisst, wer jetzt hier neu der König ist. Siehst du überall stehen, aus Holz oder aus Stein oder aus was auch immer. Gott stellt keine Standbilder auf dieser Welt von sich. Er stellt dich und mich in die Welt. Wir sind sein Standbild. Wir sind ein Hinweis auf sein Herrsein. Wir verkörpern es. Könnt ihr euch das vorstellen? Was für eine Würdigung. Gott stellt keine Götterbilder auf. Er stellt uns ihm ähnlich in die Welt hinein. Und wir sollen sein Herrschen verkörpern. Uns so tun, wie er es tut. Überall, wo wir sind. In deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, im Verein, in deiner Nachbarschaft. Du bist Gottes Standbild, wo die Menschen hinweist auf Gott. Nicht, weil du zwei Ohren hast, denn das hat jeder, aber durch die Art und Weise, wie du dich verhaltest. Und siehe, es war sehr gut. Es macht Leben möglich. So, ich muss schauen, dass ich da nicht störchle über unsere Dekoration. Der Psalm 8 wiederholt das nochmal. Er sagt das nochmal, ein paar hunderttausend Jahre später, sagte David, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Der kann es nämlich fast nicht glauben. Ich manchmal auch nicht, muss ich sagen. Wenn ich so mich anschaue, ja, super Gottes Standbild. Sehr beeindruckend. Und so geht es ihm David auch. Was ist der Mensch, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und mit Hoheit hast du ihn gekrönt. Übrigens, Klammern, nach dem Sündenfall, es gilt immer noch. Mit Ehre und Hoheit. Du hast ihn zum Herrscher gesetzt. Da haben wir es wieder. Zum Herrscher. Der David hat verstanden, das gilt immer noch. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Und über das Werk deiner Hände hast du ihn gesetzt und ihm alles unter die Füße gelegt. Lieber Mann, glaubst du da? Merkt man dir das an, dass du das glaubst? Darf ich euch aus dem Stuhl lüpfen? Wortwörtlich. Und falls ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie aufschlagen. Falls nicht, ihr seht den Text davor. Tönt doch einmal das zweite einander das vorlesen. Fragt den Nachbarn, wie er heisst. Und dann formulierst du den Satz ein bisschen um und lese ihm vor, wie es da heisst. Was bist du, Fritz? Was ist der Fritz, dass Gott seiner gedenkt? Was bist du, dass er dich deiner annimmt? Gott hat dich, Fritz, falls du Fritz heißt, wenig geringer gemacht. Lasst einander das einmal so vor. Das ist ein Zuspruch von der Bibel für uns Menschen. Steht doch mal auf, lasst einander das vor. Und schaut mal, was das mit euch macht.
Nicht so einfach, hä?
Wer es hat, darf dann wieder Platz nehmen.
Amen, habe ich da gerade gehört von zwei. Wenn ich euch davon eine Aufgabe gebe, dann ist es die. Sie wird nicht kontrolliert und es gibt keine Noten. Lehret das auswendig. Und jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt bist du wieder ziemlich daneben gewesen, denkt daran, dass Gott seine Meinung nicht ändert. Darüber, wie er dich grundsätzlich sieht. Vielleicht redet er mit dir dann auch noch gerne über zwei, drei Sachen, aber über dem steht das. Und es ist ja schon so, ich glaube, dass wir Menschen dann viel, viel bereiter sind, über unsere Unarten und Versagen zu reden, wenn das nicht in Frage gestellt ist. Wenn die grundsätzliche Zusage nicht in Frage gestellt ist, dann können wir viel entspannter auch über dieses reden und viel ehrlicher sein auch. Wenn aber immer alles in Frage gestellt ist, wegen jedem Fehler, ja, dann gehst du dich am besten verstecken und es wäre gut, du würdest dich eine Woche lang nicht mehr zeigen. Dann ist viel Scham und viel Versagergefühl. So, die Aussage hier, die spricht uns nicht nur Hoheit zu, sondern, und da ist der Punkt, den ich schwenken will, sie redet von einem Mandat. Du bist Herrscher. Und du verkörperst das Herrschen von Gott. Und wenn ich zurückgehe in unseren Schöpfungsbericht und in unseren Abschnitt und mich überlege, was heisst denn das Herrschen konkret, dann habe ich den Eindruck, dass es Gott nochmal konkretisiert in den darauffolgenden Vers. Dass es Gott quasi nochmal konkretisiert, was meint er denn mit Herrschen? Und er konkretisiert es, indem er dann wieder davon redet. Und der Mensch, ich bin im Kapitel 2, Genesis 2, der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaute und bewahrte. Und ein bisschen weiter unten dran kommt dann nochmal eine ganz schöne Bemerkung. Und er schickt Tiere vor ihm durch, um zu sehen, wie er sie benennen würde. So, mein Eindruck ist eine These, man kann sie widerlegen. Das ist ein Ausdruck von Herrschen, wenn der Mensch bebaut, wenn der Mensch bewahrt, wenn der Mensch benennt. Und jetzt sind wir schon beim Thema Selbstführung. Sich selber führen heisst nichts anderes als genau das Mandat von Gott annehmen. Ich bin auf dieser Welt zum Bebauen. Ich bin auf dieser Welt zum Bewahren. Ich bin auf dieser Welt zum Benennen. Was heisst das? Zuerst bebauen. Bebauen heisst eigentlich etwas Neues hervorbringen. Wer baut, der errichtet etwas, was vorher nicht war. So, und damit da sind wir wieder Gott ähnlich, oder? Nicht nur Gott erschafft aus nichts etwas, sondern ein Mensch soll, nicht aus nichts, aber aus dem, was die Schöpfung ihm bereitstellt, auch wieder Neues erschaffen. Und ich wette, dass die meisten von euch in Berufe auch, viele von euch, nicht die meisten vielleicht, aber viele sind in Berufe, wo man genau das macht. Technik, Entwicklung, Fortschritt, Medizin hat Neues hervorgebracht, Gott sei Dank. Und da hat Menschen, ob sie mit Gott gelebt haben oder nicht, das Mandat gelebt. Sie haben die Welt bebaut. Wir können auch noch davon reden, wie sie sie ausgenutzt hat. Dort ist das Herrschen entgleist. Hat Grenzen überschritten, die der Mensch nicht soll überschreiten. Aber jetzt geht es mir mal ganz grundsätzlich darum. Bebauen heisst für Neues sorgen. Und unsere Berufe sind vielfach ein Ausdruck von dem, aber nehmt es mit in eure Familie. Nehmt es mit in eure Partnerschaften, nehmt es mit in euren Glauben. Wo wäre es so gut, wenn da etwas Neues würde entstehen würde? Weil da, wie es jetzt ist, ist wüst und leer. Oder öde. In deiner Beziehung und in deiner Partnerschaft. Das Muster dient nicht im Leben, das Muster zerstört. Sorg für etwas Neues. Du hast das Mandat zu herrschen. Dann herrsch. Und sag zu deiner Frau, ich bin parat, wir suchen Hilfe, wir können es allein nicht. Wir stehen da bei dem Kind. Wenn es so weitergeht, dient es nicht im Leben, sondern es dient in der Entfremdung, es führt in den Tod. Dann sorg dafür, dass du bebaust, denn das ist dein Mandat. Und sag zu deiner Partnerin, wir stehen hier für etwas Neues. Und ich bin bereit, den Weg zu gehen und Kosten auf mich zu nehmen, was es mit sich bringt. Damit Neues kann werden. Das wäre Herrschen. Und das Neue soll etwas sein, wo Gott ehrt. Und dann gibt es das Zweite. Sie sollen bewahren. Was ist bewahren? Ganz anders als beim Bebauen. Bewahren ist, ich weiß nicht, ob ihr das könnt lesen von hinten, aber ich rede ja auch noch, ist, dass man etwas Anvertrautes schützt. Bewahren, da geht es nicht darum, etwas Neues hervorzubringen, sondern etwas Bestehendes, zu etwas Bestehendem Sorge zu haben. Denke an mein Brettchen, das tue ich bewahren. So gut ich kann. So, und jetzt soll der Mensch das auch tun, er soll bewahren. Er soll dafür sorgen, dass Vorhandenes geschützt wird. Das bezieht sich auf die Schöpfung, das bezieht sich auf dein Leben, es bezieht sich auf deine Gesundheit, es bezieht sich auf deine Beziehung, es bezieht sich auf deine Gemeinde. Manchmal kommt es mir vor, dass gerade so unter Christen, wie wenn gestandene Männer Gottes den Schöpfungsauftrag ein bisschen umformulieren würden, und du sollst deine Gemeinde zerstören und entzweien mit deinen theologischen Rechthabereien. Bewahren. Schützen. Deine Kinder schützen. Es gibt Erziehungsmassnahmen, die im Schutz dienen, vom Kind und von dem Miteinander. Und dann gibt es scheinbar, manchmal sogar, auch christlich verbrämte Erziehungsmassnahmen, die nicht bewahren, die den Keil nur noch tiefer machen. Und wenn wir dann dabei auch noch Bibelvers zitieren, dann führt das manchmal, macht das Not nur noch grösser. Bewahren heisst davor hinstehen und schützen. Nein sagen zum Zerstörerischen. Ich habe daheim einen Gemüsegarten. Leider läuft dort im Moment nichts. Ja, ein bisschen Nüsslisalat. Wenn der Schnee wieder weg ist, hole ich den wieder ein bisschen. Aber wenn man so einen Garten hat, wenn man Bauer ist, dann weiß man sehr genau, um was es da geht. Was mache ich als Urban Gardener mitten in der Stadt von Aarau? Morgen und abends voraus herrschen. Und was heisst dort herrschen? Bebauen, säen und nachher muss ich vor allem wehren. Der Schnecken. Manchmal tun sie mir ein bisschen leid, aber ich denke, ich würde euch leben, wenn ihr nicht da wäret. Ich würde euch wirklich leben. Aber das ist der falsche Ort. Ein Nachbar von mir hat Schnecken angeschrieben, die Häuschen-Schnecken, damit er merkt, ob sie wieder zurückkommen. Und wenn sie zurückkommen, dann landen sie im Kompost, wo dann abgeführt wird vom Stadtdienst. Also schützen heisst, ich stelle mich gegen die Viecher, gegen die Würmli, gegen die Käfer, gegen das Unkraut, ich bewahre, ich stelle mich davor und sage nein. Grenzen ziehen. Bewahren hat viel zu tun mit Grenzen ziehen. Für ein Anliegen hinstehen. Sagen nein, nein. Da wird etwas kaputt gemacht und so viel an mir liegt, ich los, das Gute, was Gott vorhat, soll nicht zerstört werden. Ich kämpfe dafür. Und dann kommt noch das andere, das Benennen. Gott lässt dir vor einem Mensch durchlaufen. Ist das nicht faszinierend? Und sagt, der Mensch soll benennen. Was ist benennen? Der Mensch muss sich entscheiden. Er hat ein grosses, graues Tier mit einer ganz langen Nase. Und er muss sich entscheiden, wie er dem Viech sagt. Es gibt Theologen, der Gerhard von Rath sagt, da hat Gott seine Schöpfung unvollendet gelassen. Und er bittet den Menschen, seine Schöpfung zu vollenden und zu benennen. Finde ich ganz eine faszinierende Perspektive. Entscheid. Du ordne. Das ist deine Aufgabe. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck von Herrschen. Und Gott würdigt uns, damit Entscheidungen zu treffen, Sachen beim Namen zu nennen, Prioritäten zu setzen. Ich denke manchmal, wir Männer, ich weiß nicht, wir können eine Umfrage machen, wer fühlt sich gestresst so im Moment in seiner Lebensphase. Und ich vermute, ein paar würden sagen, ja, es läuft wieder ganz, ganz viel und ich bin gestresst. Und mein Chef und meine Arbeit und Entwicklung und all das. Liebe Männer, das ist eine Lektion, die ich lernen in meinem Leben. Wenn ich gestresst bin, ist das nicht mein Chef sein Problem. Das ist mein Problem. Ich bin ja gestresst. Ich mache ja mit. Ich kann nicht Nein sagen. Ich bin gestresst. Und nicht mein Chef ist schuld, dass ich es bin. Sondern ich habe nicht den Mut zu benennen. Ich habe nicht den Mut zu ordnen. Ich habe nicht den Mut zu schützen. Ich habe nicht den Mut für Neues zu sorgen, wenn das schon 3 Jahre lang so geht. Ich soll herrschen. Der Chef herrscht nicht über meine Gesundheit, über die muss ich selber herrschen. über meinen Schlaf, über den muss ich selber da. Das ist meine Verantwortung, nicht in meinem Chef sein. Versteht ihr, was ich meine? Mein Stress ist mein Stress. Und ich habe mir ein paar Sachen ordnen, damit die Stressmühle mich nicht kaputt macht. Auch geistlich nicht kaputt macht. Und drei kleine Massnahmen, die sind nur für mich wichtig, für dich vielleicht nicht. Es geht mir nur um das Prinzip vom Benennen, was ich brauche, um in strengen Zeiten einigermaßen erträglich zu sein für meine Mitmenschen und meine vier Frauen, ist, wenn ich ein Mittagsschläfchen mache. 10 Minuten, Viertelstunde. Wenn ich daheim, wenn ich nicht daheim bin, mache ich es gleich. Ich lege am Boden, ich lege voraus, wenn es nicht regnet, ist mir eigentlich gleich. Ich weiss einfach, am Nachmittag bist du wieder ein bisschen genießbarer. So. Und darum mache ich das seit ein paar Jahren. Und mit der Zeit geht das wunderbar, kaum liege, bin ich weg. Manchmal stört dann mal einen über mich und ja, no, dann ist vielleicht auch wieder Zeit zum Aufstehen. Das ist so eine Massnahme, ordnen, benennen, das brauchst du, dann längt dein Schnuff ein bisschen länger. Eine zweite Massnahme ist, dass ich rausgehe. Dass ich rausgehe in den Wald, bei uns, der Zahrau, da gibt es so eine Waldstrecke, da gehe ich alle zwei, drei Tage. Das braucht der Thomas Harry, um genießbar zu bleiben und Spannkraft zu haben. Und es gibt noch etwas Drittes, und das passiert am Anfang des Tages. Zeit allein mit Gott, egal wie viel los ist. Und wenn ich viel los habe, dann eigentlich habe ich es dann besonders nötig. Moment mit Gott, mein Herz öffnen für seine Kraft, weil ich allein nicht kann. So, und das ist eine Frage vom Benennen, vom Entscheiden, vom Ordnen. Und letztlich heisst es sich führen, ich muss Schluss machen, genau das, Mandat wahrnehmen. Wahrnehmen und bejahen, zu was wir geschaffen sind. Ich weiss schon, es kommt dann noch ein Kapitel 3. Hoppla. Es kommt dann noch das Kapitel 3 bei Genesis. Dort, wo der Mensch scheitert. Und wenn ihr euch mal genau überlegt, an was scheitert eigentlich der Mensch? Adam und Eva, sie scheitern beide genau am gleichen Punkt. Sie stehen nicht hin für das, was geschehen ist. Sie herrschen nicht, auch nicht über ihre eigene Schuld. Der Mann sagt, die Frau ist schuld, Lieblingsantwort von allen Männern. Und die Frau sagt, die Schlange ist schuld. Die hat. Beide stehen nicht mehr hin. Beide leben nicht mehr ihrem Herrschen. Herrschen heisst nämlich auch nach einem Fehler nicht sagen, der andere ist schuld, sondern ich stehe hin und ich übernehme die Verantwortung. Jawohl, Gott, es tut mir leid. Ich frage mich manchmal, was passiert wäre, wenn der Mensch gesagt hat, Gott, uns ist ein furchtbarer Fehler passiert. Und jetzt stehen wir hin und herrschen und sagen, ja, das ist unsere Schuld. Kannst du uns vergeben? Gibt es einen Weg für uns? Vielleicht wäre die Geschichte anders rausgekommen. Aber der Mensch ist super darin, seine Verantwortung abzugeben. Andere sind schuld. Immer wenn du merkst, jetzt gebe ich andere Schuld oder Umstände, dann herrschst du nicht mehr und dann führst du dich selber nicht mehr. Dann bist du mit den anderen beschäftigt und nicht mehr mit dem, was deine Aufgabe ist. Und dann gibt es auch noch die Leute, wo das Gegenteil machen, die führen sich durch für etwas verantwortlich, was sie nie wären. Die haben das Gefühl, sie müssen die ganze Welt glücklich machen. Und allen Erwartungen entsprechen und dürfen niemanden enttäuschen. Das gibt es auch. Und beides ist ein Wegwerfen von Eigenverantwortung. Du hast etwas fragen, gell? Ganz spontan. Ja, doch, eigentlich schon. Ich habe es auch schon gedacht. Und man könnte etwas darüber sagen. Ja, das ist ein ganz guter Gedanke. Eigentlich müsste man es ergänzen mit «Seid fruchtbar». Und zwar im Sinn von Fruchtbarkeit im ganzheitlichen Sinn. Biologisch und geistlich. Fruchtbar sein wäre auch nochmal ein Ausdruck von Herrschen. Sehr gut, gut beobachtet. Danke vielmals. Ich komme zum Schluss. Mit was wollte ich euch im Mittag schicken? Bis kein Opfer. Liebe Männer, wir haben ja, sind auch nicht schlecht in dem, uns manchmal als Opfer zu fühlen in dieser verrückten Welt. Bis kein Opfer, bis ein Gestalter, denn so hat Gott dich wollen. Herrschen, bebauen, bewahren, benennen. Deine Familie braucht dich nicht als Opfer, sondern als Gestalter. Denn bleib nicht bei schwierigen Umständen stehen, sondern tu, was du kannst. Und überlasse den Rest Gott. Es gibt viele Christen, die machen eigentlich nur den Schluss, die überlassen alles Gott und tun selber nichts. Gott muss alles. Ich sage immer, für alles, was du kannst, bist du zuständig. Für das, was du nicht kannst, ist Gott zuständig. Für das Wunder ist immer Gott zuständig. Und der braucht so viel in unserem Leben. Der Rest ist bei uns. Denn du sollst herrschen. Was immer du kannst, ist deine Aufgabe. Was du nicht kannst, ist Gottes Aufgabe. Und das ordnet schon vieles in unserem Leben. So, und dennoch übernimm Verantwortung. Ich werde heute Nachmittag noch etwas dazu sagen, Verantwortung übernehmen, aber sie auch am richtigen Ort wieder weggeben. Und wer das tut, der führt sich selber. Also wenn ich von Selbststeuerung rede, dann rede ich von nichts anderem als, lass uns wieder tun und entdecken, was die Bibel im Mensch sagt, dass er es soll tun. Weil er von Gott geschaffen ist, weil er von Gott gesegnet ist und weil er von Gott geliebt ist. Gott ist ein Ermächtiger. Schließen wir hier ab, oder? Wäre gut, glaube ich. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn, was ich übergeben muss, Christoph.